das Buch Staudamm oder Leben, Indien, der Widerstand an der Namara, das du verfasst. Es handelt sich hier um industrielle Großprojekte in Indien.
Das Großstaudammprojekt Namada Valley Development Project, das wurde in den 1980er Jahren geplant und ist jetzt immer noch nicht fertiggestellt. Das ist ein Großprojekt mit ganz vielen verschiedenen Staudämmen, 30 Großstaudämme. Und die Bevölkerung, die davon betroffen ist, die wurde überhaupt nicht darüber informiert. Also sie hat das meistens durch andere Widerständler erfahren. Und sie sind dann eben vor eine unheimlich schwierige Situation gestellt worden, weil dann eben die Regierung gekommen ist und Projektbetreiber und dort angefangen haben, das Land zu vermessen oder auch schon erste Vorbereitungen für den Bau zu treffen. Und dann haben sie zum ersten Mal erfahren, was eigentlich passiert und sich zusammengeschlossen zu Protestaktionen und waren ganz verschiedenen Staudämmen zu verschiedenen Zeiten, wurden sie dann zwangsvertrieben oder zwangsumgesiedelt.
Von diesen Staudämmen, die seit 1990 in Planung sind, seit wann werden die denn errichtet und seit wann dementsprechend sind davon noch Menschen in der Region betroffen?
Es gibt einen ganz großen Staudamm, das ist der allergrößte, der ist kurz vor der Mündung ins Arabische Meer, also am Fluss Namada. Und da hat sich der Widerstand so 1988, 1989 formiert und der Staudamm wurde noch nicht fertiggestellt bis jetzt. Und in der Zeit hat die Widerstandsbewegung begonnen. Und die anderen Staudämme, die am Fluss und auch an den Seitenarmen vom Namada gebaut wurden oder auch noch gebaut werden, da hat sich dann auch der Widerstand entwickelt. Den Grundstein für die Staudämme hat 1961 der erste Premierminister von Indien, Nehru, gelegt. Und das war damals auch so eine Zeit, in der Indien sich im Umbruch nach der Unabhängigkeitsbewegung befand und hat diese Staudämme als Tempel des modernen Indiens, haben sie eine riesen Symbolkraft bekommen für den Aufschwung von Indien und für die Entwicklung im westlichen Sinne, für die Entwicklung zu Industrialisierung, zu Kapitalismus und Wirtschaftsmacht.
Welchen Sinn hatten diese Tempel für die Moderne, für die Entwicklung, also was sich ja schon so anhört, dass eben halt dasselbe passieren soll wie in der ersten Welt, also industrialisierte Gesellschaft und dergleichen. Was sollte denn damit erreicht werden mit diesen Staudämmen?
Die allgemeinen Ziele von Staudämmen sind Stromerzeugung, Bereitstellung von Wässerung für industrielle Landwirtschaft, für Industrien, Wasserbereitstellung, Trinkwasserbelieferung und Flutenregulierung. Und es ist so, dass jeder Staudamm in diesem Riesenprojekt ein unterschiedliches Ziel verfolgt. Also eben ein Staudamm ist zum Beispiel nur für die Stromerzeugung, ein anderer ist nur für die Bewässerung. Und es ist so, dass immer gesagt wird, ja, dass der Strom oder dass die Wasser kommt der lokalen Bevölkerung vor Ort zugute. Aber das ist es gar nicht so, sondern das Wasser wird ganz gezielt durch Kanäle zu Großindustrien hingeleitet, zum Beispiel an einem Staudamm Mahn. Da gibt es eine Zementfabrik, die in der nächstgrößeren Stadt ist und dort wird das Wasser hingeleitet und die Industrien verbrauchen Unmengen dafür an Wasser. Und was auch noch ist, ist, dass es immer mehr industrielle Landwirtschaft gibt, wo Cashcrops angebaut werden, wie Zuckerrohr, Baumwolle, die sehr viel Wasser schlucken und dadurch kommt das Wasser nicht in andere Regionen, wo es eigentlich hin soll, beziehungsweise dafür wird der Staudamm gebaut, damit Geld zu machen für bestimmte Eliten.
Die Menschen, die von den Überflutungen, die natürlich Folge eines Stausees sind, eines Staudamms betroffen sind, da hattest du ja schon kurz gesagt, dass die nicht nur von den Entscheidungen, ob ein Staudamm gebaut wird oder nicht, ausgeschlossen sind, sondern scheinbar auch sehr brutal dann mit ihnen umgegangen wird.
Die Bevölkerung, die davon betroffen ist, das sind ziemlich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Zum einen sind es indigene Bevölkerungen, also in Indien heißen die Adivasi. Und zum anderen sind das hinduistische Bauernfamilien, aber auch Dalits, also die Unberührbaren in der untersten Kaste in der indischen Gesellschaft. Und die sehen sich eben nun gegenüber dieser Staudämme davon betroffen, dass sie ihr Land verlieren, dass sie ihre Existenz aufgeben müssen, ihr gesamtes Land. Und dass sie natürlich auch, also jetzt im Fall der indigenen Bevölkerung, Sie haben sehr stark verbunden mit der Natur gelebt. Sie haben die natürlichen Ressourcen, die in ihrer Umgebung waren, die Wälder, die Früchte, die sie da hatten, den Wäldern auch Medizin, haben sie verwendet für sich. Und das verlieren sie jetzt dadurch. Und zum anderen ist es auch so, dass ihre Dörfer dadurch überschwemmt werden durch den Staudamm und in ganz verschiedenen Dörfern verstreut leben und dadurch auch diese soziale Zusammenhalt, die soziale Gemeinschaft zerrüttet wird, zerstört wird. Aber das Wichtigste ist eben wirklich dieser Verlust von ihrem Land. Also das heißt die Existenzgrundlage. Sie haben größtenteils als Bauernfamiliengemeinschaften gelebt und müssen jetzt schauen, dass sie entweder versuchen, neues Land zu bekommen oder dass sie, viele auch mussten auch in die Städte gehen und enden dann in Slums als Gelegenheitsarbeiter, Lohnarbeiter halten sich irgendwie über Wasser, weil die Regierung verspricht zwar große Kompensation, Entschädigung, Land für Land und so weiter, aber in der Umsetzung bekommen sie eigentlich so gut wie gar nichts. Wenn ich ein Beispiel nennen kann, im Fall von dem Mahnstaudamm, der auch in meinem Buch vorgestellt wird, haben 17 von 6.000 Personen Land für Land erhalten.
Dieser Narmada-Fluss, der scheint ja auch nicht ein kleiner Fluss zu sein oder dergleichen und es scheinen ja auch extrem viele Menschen davon betroffen zu sein. Wo befindet sich dieser Fluss eigentlich? Und
der Narmada-Fluss, der fließt ungefähr in der Mitte von Indien seine Quelle und das ist im Bundesstaat Madhya Pradesh und er fließt dann von Osten nach Westen ins Arabische Meer auf ungefähr 1300 Kilometern. Einer der größten Flüsse von Indien und wie gesagt, seine Bevölkerung ist ziemlich heterogen, also von indigener Bevölkerung bis hinduistischen Bauernfamilien. Und im Narmada-Tal selbst leben so etwa 25 Millionen Menschen, die da vom Fluss leben und auch einfach von der fruchtbaren Flusstal. Und betroffen werden dann direkt ungefähr 1 Million Menschen, die wirklich dann zwangsumgesiedelt werden müssen für dieses Projekt mit den vielen verschiedenen Staudämmen.
Ich glaube, 30 Staudämme, hattest du gesagt, sind dort in dieser Region geplant?
30 Großprojekte, 135 mittlere Staudämme und 3000 kleinere.
Ich finde es sehr erstaunlich, dass in dem Ausmaße auf Wasserenergie gesetzt wird. Und ja, natürlich dadurch sehr viel, ich denke mal, Subsistenzwirtschaft zerstört wird, ne, sehr viele Menschen ihre Lebensgrundlage verlieren. Wie wurde dann darauf reagiert eigentlich? Also sowohl, also was gibt es da in offizieller Propaganda für diese Staudämme, als auch was gibt es da für Proteste und Versuche, dieses zu demaskieren vielleicht auch, diese offizielle Propaganda?
Der Staat versucht es natürlich zu rechtfertigen unter dem Deckmantel von Entwicklung, dem Land wird Entwicklung gebracht, den sogenannten rückständigen indigenen Bevölkerungsgruppen muss Entwicklung gebracht werden. Das Staudammprojekt wird gerechtfertigt mit dem Argument des Public Purpose, also im öffentlichen Interesse, im nationalen Interesse soll hier das Land entwickelt werden und somit versucht der Staat seine Propaganda durchzutreiben, die natürlich nur bestimmten wirtschaftlichen Eliten der Industrie zum Zweck ist. Und auf der anderen Seite formiert sich natürlich Widerstand. Der Widerstand in ganz verschiedenen Orten. Und das Besondere an dem Widerstand ist eigentlich politisches Verständnis von Gandhianern zu Marxisten bis zu indigenen Positionen versammeln sich darin. Und ihr Gemeinsames ist eben dieser radikale Widerstand gegen dieses Industrieprojekt, dass sie teilweise durch Landvermessungen, durch Projektverantwortliche, die vor Ort gewesen sind, dann von dem Projekt erfahren haben und der Widerstand hat sich dann eben formiert. Also sie haben sich, also wo ich jetzt gewesen bin, da waren es vor allem die Frauen, die sich in den Dörfern zusammengeschlossen haben, sind von Dorf in Dorf gegangen und haben von diesem Projekt erzählt, haben den Widerstand formiert, haben Versammlungen gemacht und was so die Inhalte des Widerstands sind, ist eben vor allem Demonstrationen zu machen, in die großen Städte zu gehen, sich zusammenzutun. Oder auch Blockaden, also es wurde auch das Baugelände blockiert für mehrere Tage. Und was auch noch ein zentraler Höhepunkt jetzt war, also am Beispiel vom Mahnstaudamm war das so, dass sie ganz akut betroffen waren von der Überschwemmung, dass ihr Dorf überschwemmt werden sollte, weil der Monsun bald eintreffen sollte, in dem das Staubecken dann natürlich vollläuft und die Dörfer überschwemmt sind. Und da haben Betroffene beschlossen, dass sie nun einen Hungerstreik beginnen. Und der hat dann 22 Tage lang gedauert. Das waren dann 3 Personen, die gesagt haben, sie gehen jetzt in den Hungerstreik, um eine Entschädigung zu bekommen, für ihre Rechte einzustehen. Und dieser Hungerstreik war dann sehr heftig. Und schließlich hat dann damit geendet, dass die Regierung zumindest ein Komitee formieren musste, was jetzt die Situation der Entschädigung und untersucht, um dann zu gucken, wie man weiter damit vorgeht. Allerdings, die Sache ist die, dass bei den Widerständen am Anfang immer noch gegen den Bau der Staudämme protestiert wurde, dass sie nicht gebaut werden. Und später hat man dann auch gemerkt, dass die Regierung einfach die absolut mit Gewalt versucht durchzusetzen. Und dann blieb den Betroffenen natürlich auch nichts anderes übrig, als jetzt zu versuchen, dann wenigstens für die Entschädigung weiter zu kämpfen.
Also ich würde mir jetzt sowas wie Armee darunter vorstellen, oder was meinst du jetzt damit?
Genau, also an dem Beispiel von Mahn, da wurde das erste Dorf, Kedibal Wadi heißt das, das wurde 2002 überschwemmt und ist da eine Hundertschaft von Polizisten eingetroffen und die haben dann die Dorfbewohner aus den Dörfern gewaltvoll rausgezogen, haben sie geschlagen, haben sie einfach in Polizeibussen davongefahren und in einem Auffangcamp, was abgesperrt war, haben sie dort erstmal abgelagert sozusagen, haben dann das Hab und Gut der Bevölkerung aus dem Dorf rausgenommen. Also teilweise haben sie auch Hühnchen gegessen und was weiß ich nicht alles, haben Sachen mitgenommen. Und als die Leute dann, die Bevölkerung aus dem Dorf dann wieder freigelassen wurde und zurück sind, da war das Dorf schon komplett überschwemmt. Also sie hatten keine Zeit, irgendwelche Sachen von sich mitzunehmen. Und da hat sich dann im Übrigen auch danach noch Amnesty International eingeschaltet, weil das eben, da es auch viele Verletzte gab und sie hatten auch keine medizinische Versorgung, als sie dann in diesem Lager war, wo sie die Polizei hingebracht hatte.
Ist danach der Protest angestiegen, nach dieser ersten gewaltsamen Räumung eines Dorfes und Zerstörung?
Also das war nicht die erste Räumung allgemein, das war jetzt nur die erste Räumung am Mahnstaudamm. Also es gab ja noch viele andere Räumungen, also schon vorher. Der erste Staudamm, der zu Ende gebaut wurde, war der Bargi-Staudamm. Und da war eben die Bilanz eben auch, dass statt der geschätzten 90 Dörfer dann 162 Dörfer überschwemmt wurden und 114.000 Menschen wurden statt der 70.000 Menschen vertrieben und bekamen auch keine Entschädigung und kämpfen teilweise heute noch darum. Und es wurde auch viel mehr Ackerland überschwemmt. Auch das, was die Staudammbauer eigentlich prognostiziert haben, was sie da rausholen wollten aus dem Projekt selbst, das wurde für sie auch nicht erfüllt. Und dann noch diese ganzen Kollateralschäden quasi, die da passiert sind.
Wer ist vor allem von den Vertreibungen betroffen? Und welche gesetzlichen Grundlagen gäbe es eigentlich, wodurch es einen Rahmen von Entschädigung, von Nichtvertreibung dergleichen geben könnte, auf die sich die Betroffenen berufen könnten?
Die Betroffenen, die vor allem indigene Bevölkerung sind, Adivasi, dass sie laut indischer Verfassung in Artikel 5 eben unter diesem speziellen Schutzrecht eigentlich stehen. Also damit brüstet sich auch die Regierung immer und noch extra Reservierungen an Universitäten und so weiter, extra Reservierungsplätze bekommt. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich, was Realität ist, dass sie von der Regierung unter Schlagstöcken aus den Dörfern vertrieben wird und dieser Artikel in der indischen Verfassung dann natürlich wie ein Witz erscheint, wenn man die Realität sieht.
Wie weit geht das, dieser Artikel 5, wenn es um Landbesitz und dergleichen geht?
Also es gibt kein einheitliches Umsiedlungsgesetz in Indien, sondern Entschädigungsgesetz, sondern es ist so, dass jedes Bundesland da seine eigene Regelung hat und das natürlich dann auch nochmal dementsprechend verschieden auslegt. Und es ist auch nochmal ganz was anderes, was auf dem Papier steht, als das, wie es dann wirklich umgesetzt wird. Also laut Papier steht drin, dass Land für Land gegeben werden muss und dass Bargeldentschädigungen nicht ausreichend sind. Aber in der Praxis sieht es so aus, dass eben kein Land gegeben wird und unzureichend. Was beim Widerstand auch sehr besonders ist, ist, dass er eigentlich einfach, oder es ist ja generell so, dass in Indien jetzt unheimlich viele Projekte, Industrialisierungsprojekte, Großwirtschaftsprojekte gibt und dass unter diesen Widerstandsbewegungen, die sich an den verschiedenen Orten entwickelt haben, eine enorm große Solidarität ist. Also dass wenn Widerstand an einem einen Projekt ist, dass sie dann auch aufrufen zu Protestierenden an anderen Orten und sie sich dann zusammentun.
Welche neuen Entwicklungen gibt es denn bei staatlichen Repressionen?
Der Widerstand der Adivasi am Narmada jetzt eigentlich sehr abgeflaut. Und dadurch, dass aber in Indien allgemein an verschiedenen Ecken industrielle Anlagen, Stahlfabriken, Kraftwerke, Minen immer mehr und mehr gebaut werden, ist auch das Level an Repressionen und Unterdrückung vom indischen Staat mehr und mehr gestiegen, weil sie natürlich versuchen, mit Nachdruck und Gewalt diese Projekte durchzusetzen. Und das ist eine Aktion vom Staat, die seit 2008 und 2009 angefangen hat unter dem Titel Operation Green Hunt. Und das ist in 6 Bundesländern von Indien, in Maharashtra, Orissa, Andhra Pradesh, Chhattisgarh und Jharkhand und Westbengal. Und das sind Kraftwerke, Minen, Stahlfabriken und so weiter. Und da ist es so, dass jetzt vor allem in den letzten 2 Jahren dann zwischen 200 bis 300.000 staatliche Paramilitärs in diese Gegend geschickt wurden. Die Bundesländer befinden sich so im Nordosten von Indien. Und gesehen von diesen 200.000 bis 300.000 Paramilitärs sind auch noch normale Polizisten, die dann in der Gegend mit sind. Und die Menschen, die Dorfbewohner, sind 24 Stunden diesen Repressionen ausgesetzt, Dorfbewohner getötet, Dörfer niedergebrannt. Es ist also eine wirklich ziemlich schlimme Situation dort. Und das wird auch gar nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Also Medien berichten sehr wenig darüber, beziehungsweise dann auch verdreht, bringen gar nicht die Fakten ans Licht, die eigentlich dort passieren und die Repression. Und jeder, der eben Widerstand gegen diese Stahlfabriken oder diese Industrieprojekte zeigt, der wird verdächtigt, Teil der maoistischen Bewegung zu sein. Und der Bundesstaat Chhattisgarh, der hat ein spezielles Repressionsgesetz herausgebracht, unter dem dann auch die Adivasi, die Widerstand leisten, einfach verhaftet werden können. Es sind jetzt auch noch über 1.000 Menschen im Gefängnis. Im Allgemeinen so, dass das Level an Repressionen in Indien immer mehr und mehr gestiegen ist. Also jetzt nicht nur in der Gegend, wo das Operation Green Hunt durchgeführt wird, sondern auch in anderen Gegenden. Und das ist natürlich auch, dass sich der Staat natürlich jetzt hier brüstet und sagt, das findet alles in demokratischer Entscheidungsfindung statt. Es finden ja öffentliche Anhörungen statt, in denen die Projekte entschieden werden und die Bevölkerung möchte das. Aber im Endeffekt sehen diese öffentlichen Anhörungen so aus, dass die Dorfbewohner zusammenkommen. Dann kommen Projektverantwortliche, die das vorstellen. Ringsrum stehen 500 Paramilitärs mit ihren Maschinengewehren. Also das ist eine absolute Einschüchterung, in der natürlich die Dorfbewohner auch schwer sich auflehnen kann dagegen. Und ja, von wegen demokratischer Entscheidungsfindung.
Vorwand für dieses Operation Green Hunt Gesetz ist, dass es maoistische Rebellen teilweise dort gibt in den Regionen, offiziell.
Genau, das ist offiziell. Und das wird natürlich nur benutzt, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen in der Region, um diese Industrieprojekte, weil das eben wirklich eine Gegend ist, in der es viele Rohstoffe gibt. Und dann hat natürlich der indische Staat Interesse daran, dort die Projekte für den Wirtschaftsaufschwung im Land, für die Ausbeutung durchzudrücken.
Wenn Mensch sich jetzt zum Beispiel die Widerstandsformen im Narmada-Tal ansieht, weil die Adivasi scheinen ja jetzt einen Topf geworfen zu werden mit maoistischen Guerillagruppen. Warum, also welche Formen des Widerstands wurden dort gewählt?
So am Narmada-Staudamm, da war das ganz explizit ein radikal gewaltfreier Widerstand an afghanianischen Prinzipien. Und das bezieht sich eben darauf, dann Staudammbesetzungen durchzuführen, Demonstrationen, Mahnwachen, Hungerstreiks, Hungermärsche und so weiter. Oder aber auch mal die Reifen eines Zementautos durchzustechen.
Weil das eben halt eine sehr kleine Gruppe, würde ich mal vermuten, genutzt wird, um insgesamt in einer Großregion im sämtlichen Widerstand unterschiedliche Protestformen durch Paramilitärs und durch extreme Gewalt zu unterdrücken.
Genau, und um vor allem auch ihre eigenen Projekte durchzudrücken, die sie selber dort anfangen wollen. Diese Stahlwerke, Kraftwerke, Fabriken, also da sind noch einiges an Staudämmen, Minen, um alle möglichen Rohstoffe abzubauen.
irgendeine Form von demokratischer Kontrolle? Gibt es die da überhaupt?
Wir versuchen natürlich, die Adivasi selbst in der Gegend, das an die Öffentlichkeit zu bringen oder sich zusammenzuschließen. Aber es ist auch sehr schwierig in den öffentlichen Medien, dass das überhaupt bekannt wird, weil es eben oft verschleiert wird und gesagt wird, die gewalttätigen Maoisten in der Region terrorisieren das Land und jetzt muss hier der Staat kommen und die Bevölkerung davon befreien sozusagen. Also es wird dann in den Medien so rumgedreht, dass ihre eigenen Einsätze, ihre eigenen Repressionen gerechtfertigt werden.